Welche Skills habe ich denn im Work-Life acquired, die ich jetzt ganz bewusst auch einsetzen möchte, wenn ich unter Druck komme in Gesprächen mit der Family oder wenn ich unter Druck komme, weil ich mal wieder ganz, ganz viel von der Arbeit, die vor Weihnachten zu tun ist, alleine erledige. Jeder in der Familie hat eine ganz bestimmte Rolle und du verhältst dich jetzt anders. Das wird jemanden irritieren in deiner Familie. Und da ist natürlich Ressource drin, weil das Veränderung einleitet. Muss ich aber auch wissen, dass ich mich da gut innerlich für preppe, wenn ich jetzt was anderes mache, kann auch sein, dass ich erstmal negatives Feedback darauf bekomme. Wenn jemand an Weihnachten arbeitet, ist es wahrscheinlich jemand im Care-Bereich, der in Krankenhäusern arbeitet oder so, der Polizist ist und unsere Gesellschaft im Laufen hält. Der sollte eigentlich gar nichts erklären müssen.
Work Exposed, der Podcast für weniger Bullshit und mehr Real Talk im Jobleben. Wenn du am Anfang deiner Karriere stehst und dir manchmal so denkst, boah, ich habe eigentlich gar nicht so den Plan von dem, was ich hier mache, dann willkommen im Club. Ich bin Friedi, mir ging es ganz genauso und das ist der Grund, warum wir hier in diesem Podcast mit Expertinnen aus der Arbeitswelt sprechen, den Status quo mal hinterfragen und all das klären, was du nicht mal eben googeln kannst. Hallo, sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Work Exposed. Wenn ihr uns gerade auch zuschaut, dann seht ihr, wie im letzten Teil unserer Weihnachtsdoppelfolge, dass wir hier auch schick dekoriert haben und ich auch meinen Weihnachtspullover, meinen Après-Ski-Pullover trage, passend zum Thema heute. Die Folge ist aber nicht nur deshalb besonders, sondern auch, weil auch in dieser Folge leider mein Co-Host Lukas wieder nicht dabei sein kann. Der fällt leider krankheitsbedingt aus, also ihr werdet heute nur meine Stimme hören und die von unserer tollen Gästin. Die ich jetzt direkt einmal vorstellen werde. Nicola Bengsch, schön, dass du wieder da bist. Du bist Familientherapeutin, Psychologin und Geschäftsführerin von der Perlentaucher GmbH. Ihr seid eine Praxisgemeinschaft hier aus Hamburg mit 7 Standorten und bietet verschiedene Formen der Familientherapie an. Sehr schön, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich sehr. Ist ja auch ein super aktuelles Thema. Weihnachten steht vor der Tür. Und das hilft mir auf jeden Fall auch, mich nochmal zu sortieren vor den Feiertagen.
Perfekt, guck mal, für alle ist gesorgt. Ich würde sagen, wir haben ja in Teil 1 schon mal kurz erzählt, was ihr genau in der Praxis macht. Wenn ihr da nochmal Interesse dran habt, was ihr eigentlich für Therapien anbietet etc., hört da unbedingt nochmal rein. Da hat Nicola noch ein bisschen ausführlicher erzählt. Ansonsten würde ich einfach mal kurz anteasern, worüber wir heute sprechen wollen. Auch, wie du sagtest, gerade schon ein sehr spannendes Thema und auch ein Thema, das an Weihnachten eben eine große Rolle spielt. Denn genau genommen ist Weihnachten ja am Ende des Tages auch einfach nur ein riesiges Projekt, das wir irgendwie managen müssen. Ne? Es muss eingekauft werden, es will organisiert werden, es will dekoriert werden, es muss Essen vorbereitet werden. Also am Ende des Tages ein riesiges familiäres Projekt, was da jedes Jahr wieder gestemmt wird. Deswegen wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen, wie wir diesen Mental Load, der damit einhergeht und auch diese Care-Arbeit in der Familie vielleicht auch gut aufteilen können. Bei uns in der Redaktion ist das tatsächlich zur Sprache gekommen über eine Werkstudentin, die das Thema eingebracht hat, die meinte, sie überlegt jedes Jahr wieder, ob die Skills, die sie bei der Arbeit lernt, nicht auch an der Stelle irgendwie gut einbringen könnte, damit das irgendwie alles ein bisschen entspannter wird. Darüber wollen wir heute mal sprechen, ob das denn überhaupt Sinn macht. Genau, und mit deinem systemischen Familientherapieansatz uns dem Ganzen mal widmen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, weil wir uns nämlich direkt zu Beginn in der Vorbereitung auf die Folge gefragt haben, gerade durch Corona und dass Remote-Arbeit und Homeoffice sehr groß geworden ist in den letzten Jahren, ist ja Privatleben und berufliches Leben sehr miteinander zusammengerückt. Das ist ja teilweise sehr verschwommen, diese Grenze. Da wurde ja auch immer oft drüber diskutiert, ist das positiv, ist es negativ, dass diese Grenzen so verschwimmen. Wie ist denn das an Weihnachten? Macht es denn überhaupt Sinn, wenn ich mein Arbeits-Ich in dieses private Ich mit reinhole, aus psychologischer Sicht?
Also erstmal ist es ja so, dass dein Arbeits-Ich quasi eine deiner Rollen ist und dein ganzes Ich, was dann da an Weihnachten sitzt, quasi während es in Aktion mit anderen Menschen ist, ja aus allen Rollen, aus den vollen schöpfen kann und sich bedienen kann. Und ich glaube, Kommunikation funktioniert immer dann besonders gut, wenn wir emotional so zurecht sind, dass wir das ganz bewusst tun können, uns an verschiedenen Töpfen bedienen mit all den Ressourcen, die wir so gesammelt haben in unserem Leben. Und ich glaube, dass das total hilfreich ist, wie eure Werkstudentin sagt, da einfach mal drüber nachzudenken, welche Skills habe ich denn im Work-Life acquired, die ich jetzt ganz bewusst auch einsetzen möchte, wenn ich unter Druck komme in Gesprächen mit der Family oder wenn ich unter Druck komme, weil ich mal wieder ganz, ganz viel von der Arbeit, die vor Weihnachten zu tun ist, alleine erledige und mich irgendwie nicht traue oder irgendwie auch niemanden fragen möchte, ob der was übernimmt, weil es ja meine Rolle ist in der Familie.
Wir haben dann so ein bisschen rumgewitzelt. Könnte man ein Stand-up jeden Morgen machen? Gibt es so typische Arbeitsstrategien, die man anwenden könnte? Das war erstmal nur im Scherz gesagt. Aber gibt es konkrete Techniken vielleicht aus der Arbeit, wie so ein tägliches Meeting, dass man sich morgens mal zusammensetzt, 10 Minuten und sagt, okay, was ist eigentlich heute zu erledigen, was ist zu tun? Oder vielleicht auch in der Vorweihnachtszeit sich schon mal zu treffen und zu sagen, diese Dinge stehen an. Würdest du sagen, das macht Sinn aus familientherapeutischer Sicht?
Absolut, weil es ja ein Kommunikationstool wäre, um überhaupt erstmal vor Weihnachten schon anzusprechen, wie soll denn unser Weihnachten aussehen, wer möchte da was haben und was bedeutet das aber auch im Prep, was ist dann zu tun. Das bedeutet, wenn man das schafft, das zu machen durch ein Meeting am Küchentisch, vielleicht aber auch durch eine Familien-WhatsApp-Gruppe, es wohnen ja auch nicht alle immer so nah zusammen, dass das geht, aber wenn man das schafft, da irgendwie zusammenzukommen und diesen Prep zu machen, dann ist da sehr gutes Erwartungsmanagement durchgetan, weil eben alle wissen, worauf sie sich einlassen und jeder hat auch schon seinen Teil dazu beigetragen und wenn man dann da sitzt, können wenig Überraschungen passieren, wenn das eben schon so gut vorgeplant war. Und ich glaube, das weiß jeder oder die meisten aus dem Arbeitsleben, dass Prep immer irgendwie schon die halbe Miete ist.
Ja. Gibt es so Strategien aus dem Arbeitsleben, die dir gerade einfallen, die irgendwie nicht funktionieren würden in Familienkonstellationen? Wo du sagst, es ist schwer zu adaptieren, weil das ist für Familien einfach nicht so leicht umsetzbar?
Ich glaube, es kommt eben sehr darauf an, ob ich, die das einbringen möchte, emotional so zurecht bin, dass ich das rahmen kann. Also ich glaube, das, was du sagst mit dem mit so einem Meeting vorher, wo die Aufgaben verteilt werden, das wäre total gut. Wenn ich das quasi aber auch halten kann, dann ja möglicherweise von meiner Familie auch Ablehnung dafür zu erfahren oder das vielleicht doch so habe, dass ich zu dem Meeting aufgerufen habe. Alle sind zusammengekommen, ob jetzt in WhatsApp oder nicht. Und am Ende wurden mir aber doch wieder die Aufgaben, die Fülle an Aufgaben aufgetragen, die ich sowieso vorher schon hatte. Wie gehe ich dann damit um? Wie halte ich das? Bin ich vorher so zurecht, dass ich direkt dann aufmerksam machen kann und sagen kann, Leute, irgendwie haben wir 10 Aufgaben definiert, ich habe 8. Hey,
das funktioniert so nicht, ja.
Weil wenn ich das nicht kann, dann wird es ja quasi nur zu meiner, zu meinem Unmut und Frustration beitragen, wenn ich zu diesem Meeting gerufen habe und kann mich aber dann nicht von der Rolle lösen, die ich vorher immer hatte. Und ich glaube, das ist ganz doll begründet in dem archaischen Grundkonflikt des Kindes. Also so erschließe ich mir das. Kind kommt auf die Welt auf der einen Seite des Konfliktes, ist zu 100% auf fitte Eltern angewiesen, die ihm zu essen, zu trinken geben, zeigen, wie die Welt funktioniert, schwarz-weiß, wie soll ich gehen, stehen, essen, all das tun. Also super fitte Eltern. Und die andere Seite des Konflikts, dass niemand auf dieser Welt und nichts perfekt ist. Das heißt, das Kind fängt an, sich in die kleinen Imperfektionen der Eltern hineinzusetzen. Der Papa ist vielleicht manchmal ein bisschen cholerisch, dann wird das Kind ein bisschen beschwichtigen. Papa, ist doch alles gut und wir schaffen das doch. Oder die Mama hat vielleicht ein bisschen depressive Züge, dann macht das Kind immer ganz viel Quatsch zu Hause, um die Mama irgendwie happy zu machen. Und je nachdem, was wir da so tun mussten in unserer frühen Kindheit, um unsere Eltern zu perfekten Eltern zu machen, hat sich eine Rolle gebildet, die wir dann weitertragen. Da sind wir wieder bei dem inneren Kind aus Folge 1. Das, was uns damals ausgemacht hat, was unsere Rolle war in der Kindheit, das ist das, was wir im inneren Kind weitertragen in unserem Erwachsenenleben. Und darauf ist, glaube ich, zu achten, jetzt, wenn ich etwas ändern möchte, wenn ich also derjenige war, der sehr viele Aufgaben immer übernommen hat im Rahmen von Care Work, dann hat das was wahrscheinlich mit meiner Rolle als Kind zu tun, die ich hatte in der Familie. Oder auch mit der Rolle, die ich von meinem geschlechtlichen Gegenüber mir ein bisschen abgeschaut habe. Wie war die Mama in meiner Herkunftsfamilie? Wie war der Papa?
Ja.
Und das habe ich ein bisschen gelernt, dass Frauen oder Männer so sein sollen. Und sich davon jetzt frei zu machen, ist gar nicht so leicht. Und das müsste ich aber quasi tun und mir erstmal bewusst machen, was war da meine Rolle und an welcher Stelle würde ich gern bewusst davon austreten, bevor ich dann in die Kommunikation mit der Familie darüber gehe, was ich jetzt verändern möchte.
Ja, ich finde das gerade total spannend, was du sagst. Also ich habe mir auch nochmal Zahlen angeguckt, weil wir ja gerade über das Thema Ungleichheit hast du angesprochen, ne? Die Ungleichverteilung von Care-Arbeit. Ich glaube, das ist für uns alle nichts Neues. Wir leben ja in einem sehr tradierten gesellschaftlichen Bild von Mann und Frau beispielsweise, gerade an Weihnachten, glaube ich. Und deswegen, das wollte ich immer noch mit Zahlen untermauern, habe deswegen ein bisschen recherchiert und auch unsere Studis haben ganz fleißig recherchiert und haben Zahlen gefunden vom Statistischen Bundesamt vom Jahr 2023. Und da lag der Gender Care Gap, also genau diese Arbeit, die eben zu leisten ist rund um Weihnachten, Organisation, Vorbereitung etc., die liegt generell in Deutschland bei 44,3% zwischen Mann und Frau. Und das finde ich wirklich krass. Also Frauen leisten pro Woche 30 Stunden unbezahlte Care-Arbeit und Männer nur 21 Stunden. Und genau, wir haben uns dann auch noch eine Studie vom Wissenschafts- und Sozialpolitischen Institut angeguckt. Da ging es auch im Prinzip um das Thema Mental Load, was damit ja einhergeht. Ne? Also diese Checkliste, die man im Kopf hat, die abends dann nochmal durchrattert, wenn man im Bett liegt, was ist eigentlich alles noch zu machen. Und da wird eben auch nochmal betont, dass Frauen und Mütter den größten Teil dieses Mental Loads leisten und das selbst, wenn sie in Vollzeit arbeiten. Du hast es jetzt eben schon angesprochen, Vorbereitung. Wie kann man denn jetzt diese Care-Arbeit, diesen Mental Load fairer verteilen? Also wenn wir jetzt wirklich über konkrete Schritte sprechen, du hast jetzt schon gesagt, vielleicht eine WhatsApp-Gruppe gründen, aber ja auch scheinbar für sich selber erstmal vorbereiten, wo sehe ich mich? Wie kann ich dann da rangehen?
Man könnte rangehen, genau da angreifend, was ich gerade sagte, mit dem archaischen Grundkonflikt einmal für sich zu schauen, was war eigentlich in meiner Kindheit meine Rolle, an welcher Stelle habe ich vielleicht auf die eine oder andere Weise als Kind reagiert, um meine Eltern irgendwie unterbewusst zu rütteln, dass die irgendwie fitter werden. Wenn ich sehr sehr steuernde Eltern habe, dann war ich vielleicht eher jemand, der das immer alles so mitgemacht hat und nicht so viel was gesagt hat, weil sie das auch irritiert hätte, also sie damit dann auch nicht mehr liebevolle Eltern gewesen wären. Sehr, sehr häufig in so sehr starren Regelkonzepten, dass man dann zumindest ein Kind hat, was auch sehr regelkonform ist, manchmal ein anderes, was auch ausschert und aufmerksam macht und die Eltern dazu herausfordert, sich zu ändern, dass ich da einmal für mich schaue, wie war das eigentlich bei mir und was habe ich mir für Verhaltensweisen dadurch angeeignet, die ich heute immer noch so weitermache, damit ich dann gucken kann, an welcher Stelle möchte ich da bewusst austreten, also an welcher Stelle möchte ich mich selber entlassen aus dieser Endlosschleife an immer so weitermachen, weil ich glaube, nur gemeinsam zu definieren, du machst das und du machst das, wenn das ganz anders ist, als es immer vorher war, wird sehr schwer, mir auch selber dann zu erlauben. Also sollte ich quasi diejenige gewesen sein in meiner Familie bisher immer, die die ganzen Geschenke einpackt, alles schön macht, das Essen macht, die Deko, diese ganzen weichen, schönen Dinge, dann gibt es ja auch einen Anteil von mir, der da auch stolz drauf ist und der auch eine genaue Vorstellung hat, wie das alles aussehen soll. Das heißt, wenn ich jetzt möchte, dass jemand anderes das übernimmt, muss ich dann diesem Anteil erstmal suggerieren, hey, das ist okay. Ich habe entschieden, das soll jemand anders machen. Dann ist es auch okay, wenn das anders aussieht, als ich das gemacht hätte. Und dann darf ich das auch nicht bewerten. So. Und ich glaube, das ist eben was häufig passiert, wenn Familien versuchen, die Care Work neu zu strukturieren, dass dadurch Konflikte auch entstehen können, weil das ja bedeutet, dass wir alle dann aus unseren Rollen ein bisschen raus müssen. Und loslassen. Und das mag nicht jeder so gerne. Und selbst wenn das nicht so ausgesprochen möglich ist, dass die ganze Familie am Tisch sitzt und sagt, so, wir entscheiden jetzt gemeinsam, dass wir es anders machen. Das ist in den meisten Familien, glaube ich, relativ unrealistisch. Das heißt, ich kann dann ja nur bei mir selber anfangen. Und wenn ich bei mir selber anfange, dann muss ich natürlich wissen, wir leben alle in Systemen und die Familie ist das rudimentärste System. Das heißt, ich kann mir mein Familiensystem vorstellen wie so ein Mobile. Das hängt von der Decke und hat verschiedene Anhänger. Und wenn ich einen Anhänger auf einer Seite anstupse, dann bewegt sich auf einer anderen Seite was. Was also bedeutet, ich kann bei mir starten und ich werde Veränderungen ins System bringen. Das kann aber durchaus auch sein, dass die Veränderung ist, dass da erstmal jemand irritiert ist. Weil wir eben alle seit Jahren in diesen Rollen sind. Jeder in der Familie hat eine ganz bestimmte Rolle und du verhältst dich jetzt anders. Das wird jemanden irritieren in deiner Familie. Und da ist natürlich Ressource drin, weil das Veränderung einleitet. Muss ich aber auch wissen, dass ich mich da gut innerlich für preppe. Wenn ich jetzt was anders mache, kann auch sein, dass ich erstmal negatives Feedback darauf bekomme. Und wie möchte ich dann damit umgehen und dann halt schon mal zu wissen, ich werde dann einfach davon sprechen, was ich wahrnehme. Oh, ich merke, ich habe dich irritiert damit, dass ich dich gefragt habe, ob du dieses Jahr den Baum schlägst.
Ja, es ist ein bisschen, also ich denke jetzt gerade die ganze Zeit mit, weil wir eben das Thema Meeting hatten. Ne? Es ist ja eigentlich wie bei einem echten Meeting im Arbeitsleben auch, eigentlich ist es am besten, wenn sich alle auf das Meeting schon mal vorbereiten. Welche Punkte nehme ich mit und was möchte ich am Ende geklärt haben. Mhm. Aber auch diese Nachbereitung, die eben wichtig ist, zu sagen, okay, das haben wir jetzt geklärt, wie stehe ich dazu? Und auch an Weihnachten selber ist ja wieder dann Arbeit zu leisten. Also auch zu sagen, ich merke gerade, mir fällt es schwer, gerade loszulassen, aber ich habe mir vorgenommen, ich tue es. Mhm. Also es ist ja ein längerer Prozess. Wenn ich das jetzt für mich so als Strategie entwickelt habe, macht das dann schon aber auch Sinn, denke ich, mit meinen Familienmitgliedern drüber zu sprechen oder dass sie diese Arbeit eventuell auch für sich machen?
Total, also. Total. Und gleichzeitig würde das ja ein sehr hohes Maß an gelingender Kommunikation in der Familie schon erfordern.
Ja.
Nicht nur, dass ich das quasi mitteilen kann, dass ich das jetzt für mich gemacht habe, das setzt sehr viel Klärung bei mir voraus, dass ich mich auch traue, meiner Familie von so einer Veränderung bei mir selbst innerlich mitzuteilen. Und setzt dann natürlich aber auch voraus, dass mein Gegenüber da auch adäquat drauf reagiert und nicht eben durch diese Irritation, über die ich eben sprach, dann erstmal hochblubbert und mich dann wieder verunsichert mit der übertriebenen Reaktion. Das heißt, wenn ihr eine Familie habt, die da drin noch nicht so geübt ist, so klar miteinander zu kommunizieren, kann das total wertvoll sein. Und jetzt nicht denken, dass es komisch kommt, es kommt wirklich meistens gut, wenn ihr eure Gedanken vorher vielleicht in den Brief reinschreibt und den übergibt.
Ja.
Und dabei, das könnte man in der Weihnachtszeit irgendwie als Geschenk zum ersten Advent einfach Mama, Papa, Onkel Willi, wer auch immer da ist, in der Familie jeweils irgendwie ein nettes Briefchen übergeben. Ganz wichtig, wertschätzen. Kommt schon durch so kleine Dinge wie, welches Papier wähle ich, wie stark ist das, mit welchem Stift schreibe ich, dass ihr euch da was überlegt, was in Form, Farbe, Wertigkeit der Person entspricht, die ihr mit diesem Brief beschenken wollt.
Okay.
Das heißt, Onkel Willi kriegt irgendwie vielleicht ein weißes, schwereres Papier mit einem schwarzen Stift drauf, der mag das schlicht und clean. Und die Mama mag irgendwie Katzenbabys, die kriegt ein Kinderbriefpapier mit Katzenbabys drauf. Ja, tatsächlich.
Ja.
So, und dann schreibt ihr da quasi rein, dass ihr gemerkt habt, dass in den letzten Jahren Weihnachten an irgendeiner Stelle ein bisschen schwierig war. Und könnt dann so Satzanfänge nutzen wie, ich merke das, es frustriert mich das, ich bin ein bisschen traurig, weil. Und dann aber damit bei der Mitte des Briefes spätestens abschließen und dann kommen zu, ich wünsche mir, ich erinnere mich manchmal gerne an, dann eine Situation mit reinbringen, in der das mal besser war in der Familie oder in der irgendwas gut geklappt hat. Das bringt die Ressource rein, was so ein bisschen von dem Schmerzen, denn ich teile dir was mit, was nicht so cool ist, dann weggeht. Und auch den Kanal aufmacht, dass auch das Gegenüber, das das liest, direkt vielleicht Ideen entwickelt, wie kann es auch besser sein.
Okay.
Ne? Also ich wünsche mir, ich denke gerne an und möchte das oder ich freue mich auf mit euch und dann freue mich auf ein entspanntes Weihnachten, ohne die Frage, wie sich mein Job entwickelt hat zum Beispiel.
Ja.
Das könnte man ganz plakativ reinschreiben, was man sich auch nicht wünscht, was da keinen Platz haben soll und das dann den entsprechenden Personen einmal vorher zustellen und auch nicht unbedingt eine Reaktion erwarten, weil das ist heftig. Das ist schon ein Stück weit ein Therapeutikum, wenn da jemand, der sich noch gar nicht so sehr mit Selfcare und sowas beschäftigt hat, so einen Brief bekommt, das darf dann auch erstmal einfach da bleiben und nicht traurig sein, wenn ihr nicht direkt was zurückbekommt. Bestenfalls merkt ihr das aber Weihnachten, dass dieser Brief da gewesen ist.
Also sprich, in dem Brief fange ich jetzt nicht groß an, eben so Vorschläge zu machen für ein Team-Meeting in Anführungszeichen, sondern es geht erstmal nur darum, dass ich respektvoll der Person angemessen meine Gefühle kommuniziere und meine Wünsche äußere. Sozusagen.
Ich nehme wahr, ich bin traurig, weil es macht mich wütend, das. Ich würde so gerne, ich wünsche mir.
Okay.
Lasst uns mal.
Und das einfach nachwirken lassen quasi. Ja, okay. Sehr guter Tipp. Ich habe direkt überlegt, welches Papier für meine Familienmitglieder angemessen wäre.
Und sind die sehr unterschiedlich dann, die Papiere, die dir in den Kopf kommen?
Ja, das ist aber, glaube ich, auch der Inbegriff dessen, warum es bei uns manchmal so kompliziert ist in der Familie.
Ja,
wir haben jetzt ja auch das Thema, weil du gerade sagtest, für jeden individuell und sowieso. Ich glaube, dieser therapeutische Ansatz, der ist ja ein Ansatz der jüngeren Generation irgendwie näher liegt, weil wir als jüngere Generation, also ich denke jetzt gerade an die Gen Z, ja auch mit einem anderen Gefühl für Therapie groß geworden sind. Das war ja in meiner Elterngeneration, sag ich mal, wahrscheinlich noch sehr viel kritischer betrachtet.
Total verpönt. Ne?
Genau, wenn ich da jetzt so therapeutisch rangehe und merke, es gibt einfach Menschen, die damit, wie du sagst, irgendwie nicht gut umgehen können. Gibt es nochmal einen Tipp, wie ich vielleicht trotzdem diese alten Rollenstrukturen aufbrechen kann? Gibt es da irgendwie einen Zugang? vielleicht nochmal so ein, zwei Handwerkszeuge, die ich mitnehmen kann, wie ich versuchen kann, auch diese Leute zu erreichen, die vielleicht einen Brief, den nehmen die hin, finden es aber vielleicht auch ein bisschen albern, dass ich jetzt zum Beispiel ein Meeting machen möchte, mhm. wie ich da gut mit umgehen kann und auch da einen Zugang gewinne.
Ich glaube, da geht es auch wieder darum, bei sich zu bleiben und zu sagen, ich habe für mich was verstanden, ich möchte was anders mhm. machen und dann mit Taten voranzuschreiten und tatsächlich dann auch in Gespräche zu beenden, die mir mhm. nicht gut tun, das zu benennen, oh, da möchte ich gerade nicht drüber sprechen mhm. und dann eben einfach mir zu erlauben, das durchzuziehen, auch wenn ich von der anderen Seite gerade zumindest in gesprochenem Wort keine Absolution dafür bekommen kann, weil das ist ja im Grunde das, was ich mir wünsche, ne? Mhm. dass mein Gegenüber das versteht und mir sagt, das finde ich gut, dass du das jetzt machen möchtest. Ja. Und häufig ist mein Gegenüber da aber gar nicht mhm. und müsste ganz viel eigenes Healthcare-Work machen und viel auch aufarbeiten, um dahin zu kommen. Und das kann ich gar nicht von denen verlangen, da müssen sie selber zukommen oder auch nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, dann bei mir zu bleiben, da nicht traurig zu sein, bestenfalls nicht sauer zu werden und wenn, zu versuchen, dann eben diese Unterbrechung, die wir auch in der letzten Folge schon erwähnt haben, mhm. Einfach mal kurz herbeizuführen, auf Toilette gehen, rausgehen, eine rauchen, wenn ihr das macht, wie auch ja, immer ja. die Unterbrechung für euch gut ist, mhm. durchatmen und sagen, okay, der andere ist da gerade noch nicht, dass er angemessen auf meine Veränderung reagieren kann.
Ja.
Und ich kann das niemals herbeiführen oder verlangen, dass der andere sich ändert. Ich kann aber, und das ist jetzt quasi bei allem, was man nicht kann, das Coole, wenn ich was anders mache, wird dann immer der andere auch anders reagieren. Also ich bringe ja eine Irritation in ein System oder mhm. in eine Kommunikation mhm. rein. Der kann ja nicht in seiner Schleife das Gleiche fahren, wenn ich was anders mache, also in der Reaktion darauf. Ja, oder wenn, ja. ist es manchmal so, dass die Seele gerne mehr von dem macht, was sie schon kennt. Mhm. Also dass, wenn ich mein Gegenüber irritiere mit meiner neuen Art zu sprechen oder mhm. Mit meiner neuen Antwort, dass dann die Seele meines Gegenübers mehr von dem macht, was es schon kennt, also noch vehementer gemeine Fragen stellt okay. oder noch mehr hochblubbert. Auch da das Wissen, das ist okay, weil die da gerade sind, deren mhm. Seele probiert noch mehr von dem, was sie schon kennt, mhm. während ich jetzt eben versuche, was zu ändern und dann versuchen, das nicht triggern zu lassen und zu sagen, hey, das ist okay, die sind da noch nicht. Und in Bezug auf unsere Elterngeneration mhm. ist ganz wichtig zu sagen, die Babyboomer-Generation ist ja die Nachkriegsgeneration und die haben in ganz direkter Linie von ihren Eltern, die im Krieg waren, ja, richtig und falsch im Leben gelernt, ne? Das, was ich vorhin sagte. Mhm. Und die Kriegsgeneration, für die war das ja überlebenswichtig, dass sie sich so eine innere Mauer aufbauen ja. und gar nicht so viel rankommen lassen, weil überlegt mal, heute ist es so, dass wir über Trauma sprechen bei einer schlimmen, traumatisch erlebten Situation, wo mhm. wir uns hilflos gefühlt haben, keinen Ausweg hatten, da entsteht dann Trauma. Und diese Generation hat das über Jahre jeden Tag erlebt. Die haben Bomben gehört, die mhm. hatten nichts zu essen, die waren permanent bedroht.
Ja.
Und wir wissen ja heute, was ein schlimmer Übergriff, ein sexueller Übergriff auch oder so, mhm. das komplette Leben verändert. Mhm. Und diese Menschen haben jahrelang in dieser existenzbedrohenden und lebensbedrohten Situation gelebt und ja. hätten das nicht halten können, wenn sie sich nicht diese Mauer vor ihr Herz gebaut hätten.
Mhm.
Und von dieser Generation hat unsere Elterngeneration gelernt, was man tut und was man nicht tut. Und deswegen ist das auch ganz klar, mhm. Dass unsere Elterngeneration nicht so happy war mit Therapie und sich so ein gesellschaftliches No-Go dazu aufgebaut hat. Oh, das macht man nicht.
Mhm.
Weil das wäre ja bedrohlich gewesen, wenn diese Mauern, die auch, also Schicksal wissen wir heute, wird vererbt und mhm. Trauma und Belastung, wenn das durch Therapie also aufgemacht wäre, da mhm. wäre alles Mögliche rausgeflossen, was die gar nicht hätten halten können.
Ja.
Und deswegen ist es gesellschaftlich so wichtig gewesen, zu sagen, Therapie, nee, das machen wir nicht, man muss immer weitermachen und
okay. mhm.
so, ne?
Total spannend. Also da habe ich so noch nicht, also in der Tiefe zumindest drüber nachgedacht, mhm. dass es auch einen Sinn und Zweck erfüllt, diese Mauer zu haben, sonst hätte es gar nicht mehr funktioniert sozusagen, ne? Dann Verständnis vielleicht auch für zu haben, gerade jetzt in solchen Situationen, das hilft sicherlich, mhm. das im Hinterkopf zu behalten. Ja, ich habe tatsächlich noch eine Frage, die in eine bisschen andere Richtung geht. Das mhm. ist dann auch schon fast mit die letzte Frage für die Folge heute. Wir haben jetzt viel drüber gesprochen. Ich bin an Weihnachten zu Hause, ich habe viel zu tun, ich habe viel vorzubereiten. Es gibt ja durchaus auch Berufe, und Leute, die an Weihnachten arbeiten müssen. Das heißt, die vielleicht gar nicht so die Möglichkeit haben, sich in der Form einzubringen, wie sie es eigentlich gerne wollen würden, die deswegen vielleicht sogar auch ein bisschen Schuldgefühle empfinden. Hast du da vielleicht nochmal einen Tipp, wie man auch sich als diese Person in einer Familie einbringen kann, wie man das kommunizieren kann und irgendwie das Gefühl entwickeln kann, ich muss kein schlechtes Gewissen deswegen haben, ich werde meinen Teil so machen, wie ich es kann. Und genau, vielleicht hast du da nochmal einen Tipp, um den mitzugeben.
Naja, kommunizieren. Ich glaube, die meisten von euch, die das gerade hören, haben wahrscheinlich erstmal den Impuls, wow, wenn jemand an Weihnachten arbeitet, ist es wahrscheinlich jemand im Care-Bereich, der in Krankenhäusern arbeitet oder so, der der Polizist ist und unsere Gesellschaft am Laufen hält. Der sollte eigentlich gar nichts erklären müssen, warum das so ist. Sich das vielleicht einfach selber auch nochmal zu vergegenwärtigen, was man da für einen krassen Job macht und wie dringend man gebraucht wird. Und dann einfach weniger Zeit damit zu verbringen, zu betrauern, was man alles nicht kann. Und halt einmal zu schauen, okay, was kriege ich denn hin? Ja. So, vielleicht kann ich eben den gekauften Kartoffelsalat mitbringen. Oder es könnte ja auch sowas sein, wie ich habe irgendwie als ich mal frei hatte in der letzten Zeit ein tolles Buch gelesen und habe mir da ein Zitat rausgeschrieben, das bringe ich einfach mit und bringe das ein an Weihnachten und sage, ich habe euch hier was mitgebracht, das würde ich gerne kurz vortragen. Das braucht keine Zeit oder kaum quasi, aber auch bitte nur, wenn das was ist, was auch schon natürlich da ist, weil ich sowieso so ein Buch gelesen habe und ich habe das. Ja. Ich will jetzt nicht dazu aufrufen, dass jemand, der sowieso keine Zeit hat, stundenlang extra Zitate Arbeit raussucht, ne? Sondern eher so ein bisschen schaut, was bei allem, was ich nicht schaffe und kann, was habe ich denn beizutragen?
Ja, okay. So. Ich würde sagen, kurz und knapp quasi, war eine richtig schöne Folge, ein richtig schönes Gespräch. Ich glaube, wir können jetzt alle ein bisschen vorbereiteter, mit ein bisschen mehr Entspannung hoffentlich irgendwie auf die Weihnachtsfeiertage zusteuern. Vielen, vielen Dank, dass du dir für diese Doppelfolge die Zeit genommen hast und genau, für euch da draußen, habt ein schönes Weihnachtsfest. Ob im Kreise eurer Familie oder mit Freunden oder wie auch immer ihr es verbringt. Und dann erstmal alles Gute und einen schönen Jahreswechsel euch. Ciao. Tschüss. Zum Abschluss der Folge wollte ich mich aber nicht nur bei Nicola bedanken, sondern natürlich auch bei euch als treue ZuhörerInnen, denn das wird vorerst erstmal unsere letzte Folge von Work Exposed sein. Wir werden eine kleine Pause einlegen und wie ihr vielleicht jetzt schon erahnt habt, heute gibt es leider keine Flexikon von uns, weil Lukas ja wie gesagt nicht dabei sein konnte. Aber auch von ihm herzliche Grüße, er wünscht euch eine schöne Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns abonniert oder eine Bewertung dalasst. Und ihr könnt uns übrigens auch sehr gerne eure Themenvorschläge schicken. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Work Exposed ist ein Podcast von Xing. Hosts und Produktion Friederike Höhn und Lukas Bauer. Videoton und Schnitt Cream Studio GmbH und Podhouse Studio.